Willkommen zurück zu einer besonderen Folge, die sich um den Data Act und die neuen Entwicklungen im EU-Digitalrecht richtet. Heute sind wir nämlich nur zu zweit. Wir sind Martin Schirmbacher von Herting Rechtsanwälte und Hubertus von Rönne. Hallo, lieber Hubertus.
Ja, hallo, lieber Martin.
Wir legen los und haben uns überlegt, wir machen mal eine kleine Zäsur. Wir hatten ja jetzt 6 Folgen schon mit ganz tollen Gästen, die uns ein bisschen aus ihrer Praxis und ihren Problemen und Chancen berichtet haben und wollen heute mal ein bisschen innehalten und über ein paar Sachen sprechen, die uns so aufgefallen sind in der letzten Zeit. Hubertus, sag doch mal, was wir uns so überlegt haben, was wir so beobachtet haben.
Ja, ich glaube, das allererste ist, es gibt doch mehr Menschen, Personen im Moment, die sich fragen, dieser Data Act, nicht nur, was ist das eigentlich, sondern ist das eine Luftnummer? Mal wieder so eine EU-Idee, die dann irgendwie viel zu kompliziert ist und im Sande verläuft. Oder wie haben wir das einzuschätzen? Und also ich muss sagen, Martin, es erinnert mich so ein bisschen an 2 verschiedene Situationen, die wir in der Vergangenheit auch mit EU und Technologieveränderungen hatten. Einmal 2000, das war diese große Hysterie, muss man ja sagen, ne? Was passiert, wenn...
2YK, die ganz Alten werden sich erinnern.
2YK, genau. Ja, also da war eine Riesenhype rum, haben sich einige eine goldene Nase verdient und letztendlich am 31.12.1999 um 24 Uhr passierte eigentlich gar nichts. Das war alles, ja, das war alles ein großer Hype und dann verschwand das ganze Thema wieder. So eine richtige Luftnummer. Ja, andererseits genau das Gegenteil mit der DSGVO. Ja, die war lange angekündigt. 2018 kam sie dann, aber eigentlich hat sie keiner so richtig ernst genommen und plötzlich schwappte so eine Welle über uns hinein und es war doch ernst. Und ich glaube, genau das ist die Frage, die sich viele stellen. Was ist denn das wieder? Ist das etwas, was jetzt ernst zu nehmen ist oder nicht? Wie siehst du das?
Ja, DSGVO ist dann eigentlich auch wie das 2000-Problem. Ne? Die einen machen es ganz super compliant. Ja, wir betreuen, habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, 2 Automobilbanken. Die eine hat ein 100-köpfiges Team gegründet, DSGVO-Compliance, und bei der anderen war seit Tag 1 eine Person zuständig. Bis heute ist die gleiche Person geblieben. Und wenn ich richtig mitbekommen habe, hat weder die eine noch die andere einen 20 Millionen oder 4% von weltweiten Jahresumsatz Bußgeld bekommen. Gar keine Bußgelder bis jetzt erlassen worden. Ja, die einen sind vielleicht ein bisschen übervorbereitet, die anderen haben sich irgendwie so durchgemogelt. Und das sehen wir sicherlich bei vielen Aspekten jetzt. Und auch ein bisschen beim Data Act, ne? Nur dass die Zahl derer, die 100-köpfige Teams haben, noch überschaubar scheint.
Ja, sehr überschaubar. Deshalb auch nochmal die Frage, also ist das etwas, was jetzt nur aus der EU quasi so im Blindflug betrieben worden ist? Also meine Antwort wäre, bin interessiert, was du dazu sagst, nein, der Gesetzgeber, und zwar nicht nur der EU-Gesetzgeber, sondern auch der deutsche Gesetzgeber, die nehmen das sehr ernst. Da ist einiges zu erwarten, was demnächst auf uns zukommt. Also das wird umgesetzt werden, aber auch die Regierungsseite. Ja? Also wir sehen auf der Seite der EU-Kommission das Thema Daten und Data Act ist da nach wie vor auf der Agenda und zwar ziemlich prominent. Und wir sehen es auch in Deutschland. Wir sahen es im Koalitionsvertrag, wir sahen es in den Parteiprogrammen. Daten, das Thema Daten und zwar Datennutzung, gar nicht mehr so sehr Datenschutz, das ist ja auch thematisiert worden nochmal. Aber vor allen Dingen Datennutzung ist ein richtig, richtig, richtig wichtiges Thema. Ich glaube auch, Martin, deswegen, weil jetzt mehr und mehr Leute verstehen, AI, unser Buzzword im Moment, das wird nur funktionieren, wenn wir Daten haben. Ja? Und deshalb ist alles, was mit Datennutzung und mehr Daten zur Verfügung stellt, wichtig. Und deshalb wird der Data Act einer der Gründe, wird auch keine Luftnummer werden.
Sehe ich im Prinzip genauso. Es kontradiktiert allerdings, falls es das Wort geben sollte, mit dem, was wir beobachten in der Praxis. Ne, das muss man halt schon sagen, dass eben, wir haben es ja nun auch in dieser Podcast-Reihe hier ein bisschen angedeutet, es ein paar Player gibt, die versuchen dort ein bisschen Wind zu machen und ein bisschen Datennutzungsansprüche für Kunden, für andere Beteiligte geltend zu machen und mal zu schauen, wie man da an möglichst viele Daten rankommt, um sie dann zu Businessmodellen zu machen oder auch vielleicht, um sie für das Training von Spezialmodellen einzusetzen im KI-Bereich. Wir sehen aber eben auch eine ziemliche Zurückhaltung. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Inwieweit oder wie bettet sich denn der Data Act ein in diesen Kontext? Weil das ist, glaube ich, schon wichtig, und wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon mal angedeutet. Ja, KI-Verordnung hast du gerade schon erwähnt oder der AI Act. Ja, es gibt Cyberregulierung, die jetzt mein ganzes LinkedIn zuspammt. NIS 2, CRA, also Cyber Resilience Act. Wir wollen alle vorbereitet sein. Jetzt gibt es dann in Deutschland ein Umsetzungsgesetz zu NIS 2 und so weiter. Das heißt, dort sehen wir durchaus viel Bewegung. Und es gibt noch ein paar andere Digitalgesetze. Der Data Act ist da eher hinten dran, oder?
Ja, hinten dran vielleicht jetzt in der Wahrnehmung, aber nicht genau von der Bedeutung, würde ich sagen. Also der Data Act, du hast ja angedeutet, ist Teil vom Digitalpaket der EU. Das ist ja nicht ein Gesetz neben dem anderen, sondern es ist schon ein Paket und auch ganz sinnvoll gemeinsam gestaltet. Im Rahmen der Digitalstrategie, Digital Single Market, das ist etwas, was die EU seit 10 Jahren verfolgt und umsetzt und jetzt mit dem Fokus auf einem gemeinsamen Datenraum. Also war ganz salopp gesagt, Martin, ich glaube, das ist schon eine Überlebensfrage. Ja? Die EU hat da richtig reagiert, zu sagen, wir müssen hier Flöcke einschlagen. Wir müssen eine Datenstrategie haben, und zwar vor allen Dingen bezüglich der Industriedaten. Sonst werden wir in dem globalen Wettbewerb mit den USA, insbesondere auf der einen Seite und den Chinesen auf der anderen Seite, werden wir nicht bestehen. Wir müssen unseren Datenschatz heben, und deshalb ist der Data Act ja nur ein Teil dieses Pakets, der Data Governance Act. Da werden Dinge festgelegt wie Datenräume, sicheres Datenteilen, und zwar mit dem Maßstab des Vertrauens und der Souveränität organisiert werden. Du hast den Cyber Resilience Act angesprochen. Also es gibt eine ganze Reihe von miteinander verbundenen oder vernetzten Gesetzen, zu denen der Data Act auch gehört. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte. Wer sich jetzt mit dem AI Act beschäftigt, der sollte unbedingt auch den Data Act mit einbeziehen, denn ohne, wie gesagt, vorhin schon mal erwähnt, ohne die Daten, die wir für AI brauchen, wird es da auch langweilig.
Und zwar aus, je nachdem, welche Rolle man in dem jeweiligen Kontext oder dem jeweiligen Use Case hat, den Data Act bei AI in doppelter Hinsicht oder aus zwei verschiedenen Richtungen mitdenken, ne? Weil das eine ist, bin ich Dateninhaber, also derjenige, der Hersteller zum Beispiel seit langem Zugriff auf Daten hat und die nutzt zum Beispiel für KI, der muss sich vielleicht damit auseinandersetzen, dass es sein kann, dass er sie nicht mehr ohne weiteres haben wird ab dem 12. September, dass er vielleicht Datenlizenzverträge schließen müssen. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie viel da jetzt passiert. Und andererseits, wenn ich Nutzer bin von einem vernetzten Produkt, kann ich möglicherweise auf Daten zugreifen, um meine KI zu trainieren, die ich bisher, wo ich bisher gar keinen Zugriff hatte und auch nicht so richtig wusste, was ich mit den Daten eigentlich machen soll. Ne, das sind die beiden Aspekte, die man ja sicherlich berücksichtigen muss dabei, wenn man den Data Act mitdenken soll in dem großen KI-Projekt.
Ja, vielleicht ein ganz guter Moment auch nochmal in Erinnerung zu rufen, was diese, ich würde es mal auf 2 Punkte reduzieren, die wirklichen Neuerungen, die Paradigmenwechsel sind, die der Data Act bringt. Die meisten unserer Zuhörer kennen das schon aus den vorherigen Serien. Das erste hast du gerade erwähnt, das ist der Paradigmenwechsel bei der Zuordnung der Nutzungsrechte von Daten, die von vernetzten Objekten erhoben werden. Der Nutzer und nicht in Anführungsstrichen mehr der Hersteller hat die primären Nutzungsrechte. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Und dann gibt's ja das etwas übersehene zweite große Grundprinzip, Cloud-Wechsel. Ja, der Data Act beinhaltet ja auch dieses Grundprinzip, dass der Wechsel des Cloud-Providers sehr viel einfacher werden soll.
Genau. Das sehen wir allerdings in der Praxis schon, ne? Also da kommen jetzt schon, wir beraten einen großen ISP, der jetzt im Zuge der Überarbeitung seiner Terms drauf gestoßen wurde von uns, dass er möglicherweise sich dann eben auch an den neuen Vorgaben des Data Act zum Cloud-Wechsel zu orientieren hat. Und da gibt es auf beiden Seiten Möglichkeiten. Und wenn man sagt, ja, und auch jetzt ich wieder den ISP angesprochen habe, aber der Anwendungsbereich ist deutlich weiter. Ja, mehr oder minder alle SaaS-Anbieter müssen Vorkehrungen treffen, dass ihre Kunden, B2B wohlgemerkt, auch B2B, einfach zu einem Wettbewerber wechseln können. Auch das ist Sinn und Zweck des Data Act.
Was heißt das denn für mich als mittelständisches Unternehmen, wenn ich jetzt einen Vertrag, laufenden Cloud-Vertrag habe?
Ich habe einen Anspruch darauf, dass ich herausverlangen kann, welche Daten der Cloud-Provider bei mir gespeichert hat. Das hört sich erstmal selbstverständlich an. Im Datenschutz haben wir das schon immer, ne? Auskunftsanspruch und Kopie der Daten, die dort vorliegen und so weiter. Ist, wenn man in die Details schaut, gar nicht ganz so selbstverständlich, weil die Unternehmen, die Anbieter ja möglicherweise ein paar Dinge tun mit den Daten. Wir vertreten zum Beispiel beraten schon so lange, so einen großen Collaboration-Software-Anbieter, der uns jetzt etwas ängstlich gefragt hat, welche Daten das denn alles betrifft, weil er zum Beispiel Versionierung von den alten Einträgen vorhält zunächst. Für den Kunden natürlich, aber die jetzt alle in einem gängigen Format herausgeben zu müssen, damit der Kunde dann möglicherweise zu einem Wettbewerber wechseln kann, wäre eine riesige Herausforderung. Ja, da haben wir dann gesagt, naja, weniger ist mehr. Du kannst nicht mehr Daten herausgeben, als du hast. Vielleicht müsst ihr euch mal überlegen, ob ihr die eigentlich überhaupt haben wollt und was das dann bedeutet. Das heißt, auch an der Stelle, aus Hersteller, als aus Anbietersicht, ein Riesenthema, dass ich mir Gedanken machen muss, welche Daten haben wir überhaupt und wie kann ich die gegebenenfalls zur Verfügung stellen. Und aus anderer Sicht, aus Kundensicht, der Mittelständler, den du gerade angesprochen hast, der kann sich halt überlegen, oh, vielleicht ist es gar nicht, ist es jetzt gar nicht mehr so schwierig und ich muss erstmal ein riesiges Implementierungsprojekt machen, um da mal den Anbieter wechseln zu können für meine HR-Software, für meine ERP-System und so weiter.
Interessant ist da ja auch, dass die EU, also die EU hat ziemlich deutlich ausgedrückt, worum es ihr geht. Es geht darum, mehr Wettbewerb in diesem wichtigen Element der Technologie, aber auch der digitalen Transformation der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft zu sehen. Also mehr Wettbewerb bei den Cloud-Anbietern. Es gibt einige große Dominante, das ist auch gut so und die sollen auch weiter bestehen, aber wir brauchen mehr Wettbewerb. Ja, und deswegen, und das ist interessant, hat die EU dann auch gesagt, wir versuchen diesen Prozess zu vereinfachen und wir bieten euch Musterverträge oder Mustervertragsklauseln an. Das ist auch gerade, glaube ich, im Werden.
Genau, darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen mit dem Matthias Niebuhr, der uns da Einblicke gegeben hat, wie diese Expertenkommission, die an diesen Klauseln gearbeitet hat, funktioniert. Jetzt waren gerade letzte Woche oder vorletzte Woche inzwischen die nochmal Webinare dazu der EU-Kommission zu den Cloud-Verträgen, zum Cloud-Switching. Und ein weiteres Thema übrigens, was dort adressiert ist, sind die Wechselentgelte. Die müssen schrittweise abgebaut werden und letzten Endes nicht mehr zulässig sein, dort horrende Gebühren zu verlangen, um die Leute davon abzuhalten, die mittelständischen Unternehmen, von denen du gerade gesprochen hast, tatsächlich die Flucht anzutreten, einfach weil die Transaktionskosten so hoch sind.
Ja. Das wird sich die EU auch genau angucken. Also da bin ich überzeugt von. Nicht? Also es wird immer wieder auch von offizieller Seite davon gesprochen, diese Lock-in-Situationen zu vermeiden, aufzulösen. Und also ich habe keinen Zweifel daran, dass die EU da genau drauf gucken wird, wie das umgesetzt und ob das umgesetzt wird. Und was wir auch sehen und hören, ist, dass einige der ganz großen Anbieter sich durchaus schon darauf vorbereiten. Das ist eigentlich ganz gut zu sehen. Also da wird der Data Act für diesen Teil zumindest teilweise doch schon ernst genommen, ist so der Eindruck.
Absolut. Also das in der Praxis, auch was ich so sehe, zum Beispiel auf LinkedIn, was Kollegen posten oder wenn man sich mal im Gespräch befindet mit Kollegen. Wir hatten ein Treffen letztens da unter Berliner IT, AnwaltskollegInnen und da war genau das Thema nach dem Motto, wenn es auf den Data Act kommt, okay, Cloud-Wechsel, Anpassung von Verträgen, vielleicht auch ein bisschen die Businessmodelle anzupassen, wenn die Leute viel einfacher kündigen können oder jedenfalls, wenn sie kündigen, viel einfacher ihre Daten mitnehmen können. Das ist ein Thema, vielleicht auch ein bisschen weniger, als ich das antizipiert hatte, ehrlich gesagt. Das Thema, womit wir uns jetzt in den vorvergangenen Folgen hier vor allem beschäftigt haben, das Thema vernetzte Produkte, Paradigmenwechsel, den du gerade nochmal angesprochen hast, der Nutzer, das nutzende Unternehmen soll die Daten in erster Linie im Zugriff haben. Da passiert noch halbwegs wenig. Genau. Und insofern muss man vielleicht auch bei der Frage, was da jetzt so im Markt passiert. Ich meine, der Data Act ist ja jetzt nicht der, ja, wir sagen jetzt 12.9. Wird er wirksam und die entfaltet seine ganze Kraft. Ja, aber die gibt's ja schon eine ganze Weile. Es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie erst kommt und man kann sich damit befassen. Es ist geltendes Recht. Ja, und da steht halt drin, was man machen muss. Und da sehen wir jedenfalls auf der vernetzte Produkte-Seite noch wenig Bewegung.
Ja, ist erstaunlich, nicht? Also der Gesetzgeber hat bewusst 21 Monate im Grunde Frist gewährt. So viel war angenommen worden, ist nötig, um auch interne Prozesse bei der Produkterstellung und einigen Nachjustierungen für Zugang zu Daten und so weiter herzustellen. Vor einem Jahr ist, glaube ich, noch gar nichts passiert. Ja? Die Frist begann zu laufen am Anfang Januar letzten Jahres, nicht diesen Jahres, letzten Jahres. Ein Jahr lang haben wir so gut wie gar nichts gesehen. Es wurde ein bisschen drüber diskutiert, auf beiden Seiten, aber auch wenig sich ausgetauscht. Jetzt gibt es hier und dort Bewegung, aber erstaunlich wenig, wenn man daran denkt, dass eigentlich, das wissen wir aus der Praxis, da auch durchaus fundamentale Prozesse bei der Produktion durchaus adaptiert werden müssen. Nicht? Also das ist erstaunlich. Da werden, also was wir sehen, glaube ich, ja, man kann da sagen, das ist so eine stille Abwartehaltung. Mal gucken, was passiert am 12. September.
Genau. Also und wer das jetzt hier zum ersten Mal hört, mag mal in die vergangenen Folgen reinhören. Wir haben mit Herrn Herrmann gesprochen von NBW, der berichtet hat, wie sie da rangehen und die sind schon fast am weitesten. Ne? Wir haben mit dem Andreas Ablin aus der Druckindustrie gesprochen, der gesagt hat, da passiert eigentlich noch gar nicht viel. Das weiß ich nun aus eigener Anschauung, aus Mandaten. Diese Abwartehaltung ist auf jeden Fall bei dem Thema vernetzte Produkte da. Es ist ehrlicherweise ein bisschen schwer verständlich, wenn ich mir anschaue, was Unternehmen tun, um KI-Verordnungs-compliant zu werden und wir den ganzen Tag Risikoklassen prüfen. Beim Data Act kann mir halt drohen, dass am 13. September ein Kunde kommt und sagt, so, jetzt gib mir mal bitte alle Daten, die hier bei der Nutzung anfallen. Und wenn ich erst dann anfange, mal so eine Inventur zu machen und mir zu überlegen, welche Daten haben wir denn überhaupt von dir? Wo sind da vielleicht personenbezogene Daten drin? Also dann ist ein bisschen spät. Ne? Also das ist ja auch der Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Man wird ein bisschen Zeit brauchen und die sollte man dann auch nutzen. Hätte man eigentlich schon längst machen müssen.
Naja. Ja, auf der anderen Seite auch etwas erstaunlich. Diejenigen, die also die Nutzer von vernetzten Objekten, diejenigen, die im Wesentlichen da zusätzliche Daten bekommen werden zusätzlich zukünftig, verhalten sich unserer Wahrnehmung nach auch relativ ruhig. Deswegen erstaunlich, weil diejenigen, die jetzt im Moment gerade in Verhandlungsphasen sind, um beispielsweise, was weiß ich, eine neue Windturbine oder einen neuen Bus einzukaufen, da würde ich tunlichst darauf achten, dass die Vorgaben des Data Acts, also ich habe Zugang zu den Daten und mir ist vorab geklärt worden, wie ich den Zugang bekomme. Mit mir ist auch geklärt worden, welche Daten der Hersteller weiter nutzen darf. Das sind ja die Kernfragen. Ja. Das würde ich jetzt schon mit reinverhandeln. Also eigentlich kann man jetzt schon dafür sorgen, dass ab dem 12. als sozusagen Nutznießer, ab 12.9. man auch besser profitieren kann davon. Aber auch da muss man sich ein bisschen vorbereiten.
Meine Theorie ist, warum das nicht der Fall ist, dass die Leute das bisher in ihren Case nicht einberechnet haben, dass sie was mit diesen Daten anfangen können und wollen und sollten. Denn es, auch wenn wir jetzt gerade den Zungenschlag hatten, wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließe, der Data Act gilt auch für schon im Betrieb befindliche Anlagen, ne? Sollte man jetzt nicht denken, ach na, da sind wir jetzt, das betrifft uns ja gar nicht. Im Gegenteil, auch im Betrieb befindliche Anlagen gilt der Data Act und auch da werden Daten fließen müssen. Ich glaube, was wir auch so ein bisschen rausgehört haben, wenn wir in die Industrie gehen, wir brauchen ja dann auch die Leute, die damit umgehen können. Wir brauchen ja auch die Leute, die wissen, was wir mit den Daten machen sollen. Wir müssen auch mal gucken, welche Formate überhaupt. Und dann ist es tatsächlich ein bisschen ein untergeordneter Aspekt bei, ja, ich habe es auch am Beispiel der Druckmaschine schon mal erzählt, wenn ich für 18 Millionen eine neue Druckmaschine kaufe und für 20.000 Euro im Quartal meinethalb so ein Dashboard bekomme, dann sieht man, wo so die, Dashboard mit den Daten, dann sieht man, wo auch so die Wertigkeit vielleicht liegt. Ne? Und das muss sich halt ändern, vor allem in den Köpfen derjenigen, die damit zu tun haben.
Ja, also ich sehe schon einige Player, die da auch jetzt die ersten Schritte gehen oder schon gegangen sind. Insbesondere dort, wo es um Predictive Maintenance geht. Also Batteriedaten beispielsweise, überall da, wo jetzt umgestellt wird auf Batteriebetrieb, E-Vehicles und so weiter. Da besteht schon seit langem eigentlich Interesse an mehr Daten, um besser planen zu können, besser Maintenance, die klassischen Fälle eigentlich. Da gibt es konkrete Anlässe und interessanterweise in einigen Fällen sind die Daten auch heute schon verfügbar, aber kosten halt was. Ja, und das werden, glaube ich, das werden so die ersten Beispiele sein, wo relativ schnell die Player aufwachen werden, wenn man nämlich die gleichen Daten jetzt kostenlos bekommen kann. Ja, das ist dann relativ unmittelbar auch in der P&L möglicherweise abbildbar. Gerade für so ein kleineres Team, das dann irgendwie, keine Ahnung, einen fünfstelligen Betrag bezahlt für irgendwelche Daten, die zukünftig kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das ist meine Hoffnung, ja. Das sehe ich auch schon. Das passiert zum Teil auch schon. Und was mich auch sehr freut, ist, das ist eigentlich auch so ein bisschen immer wieder in unseren Podcasts ein Thema, was wir anstoßen wollen, wenn sich vor allen Dingen die verschiedenen Player austauschen. Denn das Erstaunliche ist, also das habe ich jetzt zwei, dreimal erlebt, wenn sich die Hersteller und auch dritte Dienstleister und die verschiedenen Arten von Nutzern um den Tisch setzen, dann kommt häufig bei raus, ist es gar nicht so schwarz-weiß. Manchmal, wir hatten ja ein Beispiel, ne, bin ich auch Nutzer und Datenhalter zugleich. Oder es ist ganz klar differenzierbar. Bestimmte Datensätze interessieren mich als Nutzer mehr und eigentlich den Hersteller nicht oder umgekehrt. Dann finden sie auch schnell Kompromisse. Also diese, das vermissen wir ein bisschen sehr, aber es gibt erste Ansätze, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, der Data Act, wie kann da jeder als Gewinner rausgehen? Ne? Also ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt durchaus das, was die EU beabsichtigt hat. Da war nicht, es ging nicht darum, abzustrafen die Hersteller. Im Gegenteil, es geht nur darum, die Daten besser verfügbar zu machen. Ja, das ist dieses Grundprinzip der Non-Rival Assets. Also die Daten sind eben anders als irgendwelche physischen Gebäude oder Geräte, die kann man nur einmal nutzen. Daten können parallel mehrfach genutzt werden. Non-Rival Assets. Und das nutzen wir im Moment zu wenig in unserem Wirtschaftskreis.
Ja, gut. Du wirst ja nicht müde, diesen Terminus zu verwenden und zu erklären. Ne, ich habe dann mal letztens überlegt, das ist ja eigentlich bei Software auch so. Also auch Software ist intangible in einer Weise. Und trotzdem gibt es Unternehmen, die von den Kopien der Software gut leben können, ne, indem sie sie halt lizenzieren und Leuten die Möglichkeit geben, davon zu partizipieren. Und wenn ich es richtig verstehe, versucht die EU-Kommission durch diese Anordnung ja gerade eine solche krasse Monopolisierung ein bisschen zu verhindern, ne, und zu sagen, ja, okay, wir ordnen das Primärrecht dem Datennutzer zu, dem Nutzer des Produkts zu, sehen aber durchaus, dass es Möglichkeiten geben sollte, auch für andere sie zu nutzen und es man in gewisser Weise erleichtert. Man hätte es ja theoretisch auch andersrum machen können, bloß dann hätte man quasi zementiert, was jetzt, also abgesehen davon, dass schon ein bisschen Störgefühl auslöst, dass die Datenmacht beim Hersteller liegen soll, aber dann hätte man halt zementiert den Status quo in vielen Branchen, in vielen Use Cases. Das aufzubrechen ist sicherlich sinnvoll. Noch eine Theorie von mir, wo das vielleicht einfacher geht oder wo noch mehr Raum für Geschäftsmodelle ist. Wenn ich nur zwei, drei Hersteller habe in einem Markt, dann sind vielleicht die, zum Beispiel in der Druckindustrie, wo es halt wirklich, da gibt es viele Druckmaschinenhersteller, aber bei den ganz großen läuft es am Ende auf drei, vier Hersteller hinaus. Da haben wir so gewisse Zementierungen seit Jahren, beobachten wir. Wenn ich aber 30 Batteriehersteller habe, gibt es ein viel größeres Incentive, eine Vergleichbarkeit herzustellen und über die Nutzer der Batterien heranzukommen an Daten, die man vorher vielleicht den Herstellern vorbehalten waren, und dort auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. Da ist nur, und das ist das Thema, man setzt sich mal zusammen, da ist nur die Koordination viel schwieriger. Welche Verbände der Batteriehersteller jetzt in dem Beispiel finden sich denn, um da mal so ein Roundtable zu organisieren mit großen Nutzern. Ich glaube, das ist so ein bisschen in dem Bereich, wo du ja auch viel machst, Windenergie, da ist das vielleicht eine ganz gute Mischung. Oder im Verkehr haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei anderen Bereichen habe ich, denke ich immer so, Mann, das liegt doch so auf der Hand, aber vielleicht sind es dann einfach zu viele Leute, die man da irgendwie unter den Hut kriegen müsste.
Ja, ich glaube auch, also ist gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, da gibt's jetzt schon und wird es Sektoren geben, die da schneller den Data Act und auch effizienter umsetzen als andere. Ist ja ein horizontales Gesetz, es gilt eben übergreifend über alle Bereiche hinweg, Sektoren, Wirtschaftsbereiche hinweg. Das war bewusst so ausgewählt und jetzt geht's darum, eigentlich in der nächsten Zeit das auch so ein bisschen sektoriell anzugleichen. Du sagtest gerade schon Windenergie, das beobachte und begleite ich auch mit Freuden. Da setzen sich die Leute schon zusammen. Es gibt da eine kleine Initiative, Daten stärken Wind, hat sich da geformt. Da sind 7 oder 8 Betreiber aus der Windenergie und die haben genau solche Gespräche und versuchen also da Common Sense reinzubringen und praktische Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Das ist eigentlich ein guter Trend.
Und da sagst du, da haben sich sozusagen Betreiber zusammengetan. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich versuche immer, mir zu überlegen, wie kriegt man jetzt eigentlich die Leute, die da mitreden müssen, an einen Tisch? Und dann ist natürlich schon ein paar Betreiber, ein paar Nutzer von Geräten schließen sich zusammen, überlegen mal, welche Daten habt ihr denn und so weiter. Und dann sozusagen auf der Stelle zuzugehen. Ne? Eben genau. Nicht als einzelner Kleiner mit seinem im Vergleich vielleicht überschaubar großen Vertrag, wo man dann vielleicht sogar noch Angst hat, dass der Hersteller sagt, wenn du jetzt hier Stress machst, dann müssen wir auch nicht unbedingt mit dir kontrahieren. Ne? Aber wenn man da so eine kleine Gruppe zusammen hat, ist das vielleicht tatsächlich ein ganz guter Ansatz.
Auch gerade, wenn es Unternehmen sind, die eher mittelständischen Bereich sind, sind auch relativ agil, auch wirklich bereit, offen, dort eben nach dem klassischen Win-Win zu suchen und nicht so die Radikalhaltung, gibt mir jetzt alle die Daten und ihr dürft sie nicht mehr nutzen. Das ist auch der falsche Ansatz. Ich finde noch einen anderen Aspekt, da hast du kurz quasi indirekt darauf hingewiesen, interessant. Im Wettbewerb, ich glaube auch, relativ bald wird die Art und Weise, wie solche Daten nach dem Data Act zur Verfügung gestellt werden, ein Teil des Sales Pitches werden. Es wird Unternehmen geben, die es einfach machen und damit auch bei ihren Abnehmern, bei ihren Kunden punkten wollen. Und da auch mal gewissermaßen Sorge oder Aufruf an die Zuhörer. Ja, ich glaube, da muss man aufpassen, dass man da wettbewerbsfähig bleibt, indem man gute Arten und also gute Methoden entwickelt hat, sich auszutauschen, aber auch eben die Daten zur Verfügung zu stellen. Sonst kann man im internationalen Wettbewerb, also ich sehe das gerade bei aus China kommend, da ist der Umgang mit Daten ja natürlich, das wissen wir alle, ein ganz anderer. Grundsätzlich ist die Bereitschaft dort, bestimmte Daten von vornherein zur Verfügung zu stellen, erstaunlicherweise relativ hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein gefährlicher Wettbewerbsaspekt werden wird im internationalen Wettbewerb.
Ja, genau. Also internationaler Wettbewerb hast du auch schon an einer oder anderen Stelle angesprochen. Ja, natürlich gucken alle, also die Amerikaner ja auch, erstmal auf ihre Daten. Ne? Nimmt John Deere in der Agrarwirtschaft ja seit Jahren, ist ein offenes Geheimnis, dass die alle Daten haben. Und spätestens seit sie die Traktoren in Russland abstellen konnten, die aus der Ukraine entführt worden waren, war das dann auch Public Knowledge. Geht ja zurück auf, was verlangt der Data Act zur Verfügungstellung von Daten in einem gängigen Format. Ja, und dann werden wir sehen, Leute, die kommagetrennte CSV-Dateien zur Verfügung stellen und sagen, ja, hier sind alle Daten, schönes Leben noch, schönen Tag noch, ja, sieh zu, was du damit machen kannst. Und dann ist es eben, dann kann man sich, wird's darüber Fälle geben, ob das jetzt im compliant ist oder nicht, ob man es nicht hätte wenigstens ein bisschen besser aufbereiten müssen und so weiter. Wenn ich es sowieso machen muss, dann, ja, und einer der Ansätze, wie wir hier unser Unternehmen führen, ist immer, was machen die Leute in 5 Jahren oder vielleicht hier in 10 Jahren? Und wenn dann die Meinung ist, na, ich glaube, in 10 Jahren werden Data Non-Rival Assets, wird es einfach Fälle geben, wo meine Wettbewerber viel offener mit dem Thema umgehen und den Leuten viel mehr Daten viel einfacher zur Verfügung stellen, dass wir gar keine Diskussion dazu kriegen, wie das jetzt nach dem Data Act aussieht. Und sie dann vielleicht auch gerne sich einverstanden erklären, dass ich als Hersteller die Daten weiter nutze. Dann ist es genauso, wie du sagst. Wenn wir der Meinung sind, es ist in 5 oder 7 Jahren so, dann sollte man vielleicht jetzt damit anfangen und dann eher der Early Mover sein, der dann eben seinen Kunden diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt.
Martin, du hast schon viele Gesetze gesehen, begleitet und einige auch verschwinden sehen. Was ist denn deine Prognose? Wo werden wir in 2-3 Jahren stehen? Ich will gar nicht so auf 7 oder 10 Jahre, das ist in der heutigen Zeit schwierig, so weite Prognosen zu fällen. Was glaubst du, wo wir in 2-3 Jahren stehen werden? Ich habe da auch so meine Meinung.
Ja, bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass es im... Also wir sind ja jetzt ja in der vorgesetzeswirksamen Phase. Wir haben jetzt schon lange besprochen, was wir denken, was getan werden müsste und auch was wir sehen, was da jetzt bisher getan wurde. Wir haben ja auch noch ein bisschen gesetzgeberische Tätigkeit. Der deutsche Gesetzgeber muss noch tätig werden und ein Gesetz zur Begleitung des Data Act erlassen. Daraus wird sich dann übrigens auch ergeben, welche Sanktionen wir zu erwarten haben. Und je höher die da sind, umso mehr und umso schneller werden wir Bewegung sehen im Markt. Und ich bin sicher, dass wir im September erst an der einen oder anderen Stelle sicherlich sehr leise zunächst und sehr wenige Fälle, aber doch Leute sehen werden, die mal diese Datenzugangsansprüche geltend machen. Es wird dann am Anfang sicher lästig sein, weil es irgendwelche Verbraucher sind, die einen vernetzten Kühlschrank im Einsatz haben und jetzt mal sehen wollen, welche Daten denn da eigentlich anfallen. Aber es wird auch große Bereiche betreffen, die wir jetzt hier gerade schon am Wickel hatten, große Branchen betreffen, die sehr datensensitiv sind und einfach es Leute gibt. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, leider, ist das Thema Startups, neue Geschäftsmodelle mit Daten, ob wir da in 2 Jahren schon so weit sind, dass wir hier und da Unternehmen haben, Startups sich gründen oder Softwareunternehmen, die es schon gibt, in allen möglichen Branchen sich erweitern und sozusagen ihren Zugang zu Datennutzern verwenden, um an Daten von Herstellern heranzukommen. Da bin ich ein bisschen skeptischer, als ich es noch vor 6 Monaten war. Aber auch das wird kommen, vielleicht nicht ganz so schnell.
Ja, da bin ich weniger skeptisch als du, auch weil ich einige kenne und mit einigen auch das Thema durchaus bearbeite. Du sagst gerade eben, Unternehmen, die es schon gibt. Ich glaube, das ist der Hebel. Vor allen Dingen Startups oder Scale-Ups, die schon längere Zeit in einem bestimmten Sektor quasi als Dienstleister beim Betreiben von Flottenmanagement oder Windparks oder was auch immer, dort als Experten reinkommen. Die werden extrem von diesen Daten profitieren. Deren Modell ist in der Vergangenheit auch schon mal darauf aufgebaut gewesen. Und die gibt's schon, die Unternehmen. Und einige sind auch recht aktiv, sich mit dem Data Act auseinanderzusetzen, um für ihre Kunden, mit ihren Kunden, aber auch mit den entsprechenden Herstellern dort Lösungen zu finden. Also ich glaube, da gibt's auch schöne Beispiele. Ich hoffe sehr, um jetzt auch bei diesen konkreten Schritten zu bleiben, die du gerade erwähnt hast, dass der Gesetzgeber, den Referentenentwurf gibt's, den hast du mir vorhin nochmal gezeigt. Also da wird relativ schnell ein Umsetzungsgesetz in Deutschland in den nächsten Monaten umgesetzt werden, verabschiedet werden. Da werden Strafen drinstehen, wer nicht compliant ist. Da werden hoffentlich auch dann begleitend einige Impulse gesetzt werden über Förderprogramme. Die EU macht das auch. Bestimmte Bereiche sind besonders kritisch angesehen, im Zusammenhang auch mit den Datenräumen. Also da werden wir nicht nur den Gesetzgeber aktiv sehen, sondern auch andere die Regierung in Deutschland und auf EU-Ebene über die Fördermittelebene, glaube ich. Also da wird schöne Bewegung reinkommen, aber eben nicht nur für den Data Act alleine, sondern eher in dem Kontext Data Act als Teil dieses Digitalpaketes. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Also meine Vision, wenn ich jetzt mal vorausgucke in 2 Jahren, ich bin fest davon überzeugt, dass es in die richtige Richtung geht, dass sozusagen dieser Skalierungseffekt, dass das Thema plötzlich den Markt erfasst und verstanden wird, was da für ein Potenzial zur Verfügung steht. Das wird, glaube ich, in den nächsten 12 bis 24 Monaten passieren. Es wird ein bisschen dauern. Es wird einige Sektoren geben, die da Vorreiter sind. Und ich hoffe mir, und wir wollen unseren Beitrag da leisten, dass wir auch Learnings aus den Sektoren, zwischen den Sektoren transferieren können. Dass wir helfen zu verstehen, was läuft im Agrarbereich. Der Agrarbereich beispielsweise arbeitet seit vielen Jahren an einem Code of Conduct zum Datenaustausch. Du hast John Deere vorhin erwähnt. Die haben bereits ein Forum auf internationaler Ebene, wo die verschiedenen Player zusammenarbeiten, und für die wird es relativ einfach sein, den nächsten Schritt zu gehen, das compliant zu machen.
Ja, gibt Warum es, nicht gibt dort es im zu lernen? Hm? gibt es im Druckbereich auch, ne? Da haben wir ja auch gelernt, und ich wusste schon, ja, dass es dort Gremien gibt, die über den Datenaustausch an Druckmaschinen miteinander reden. Da geht es häufig erst einmal um das, was da gedruckt wird. Das ist jetzt für den Data Act nicht so furchtbar interessant, sondern eher die Sensordaten. Aber auch da ist natürlich, wenn schon mal Leute zusammensitzen, dann nicht so fernliegend, dass die sich dann eben auch darüber unterhalten und sich überlegen, wie das in der Zukunft aussehen soll und wie man das vielleicht ein bisschen besser strukturieren kann und dann eben diese Ansprüche damit gleich mit erledigen kann. Und vielleicht finden sich auch der eine oder die anderen, die daraus ein Geschäftsmodell machen können, indem sie viel bessere Daten erheben, viel bessere Datenkontrolle haben auch und auch auswerten können für ihre Kunden. Umsetzungsgesetz in Deutschland, by the way, im Data Act steht auch, dass die Mitgliedstaaten bis 12. September melden müssen, welche Sanktionen sie denn jetzt vorsehen, was die zuständige Behörde ist. Auch da sind wir ja noch nicht ganz sicher. Insofern, der deutsche Gesetzgeber muss jetzt hier vor der Sommerpause da noch tätig werden und wird es sicherlich auch tun. So eine Hängepartie wie bei NIS 2 wäre jetzt sicherlich das falsche, sehr falsche Signal, auch übrigens von der neuen Bundesregierung, die ja da nun den ganzen Koalitionsvertrag vollgeschrieben hat mit schönen Dingen eigentlich in diese Richtung, dann müssen jetzt denn den Worten dann auch Taten folgen.
Martin, wenn jetzt du den Zuhörern, die jetzt noch mit bei uns dabei sind, ein oder zwei Tipp geben würdest oder könntest oder kannst, was zwischen jetzt und dem 12. September das Sinnvollste wäre, was würdest du ihnen mitgeben?
Gut, da muss man natürlich jetzt unterscheiden, bin ich der Hersteller oder bin ich der Daten, derjenige, bei dem die Daten anfallen. Aus Herstellersicht, ich glaube nicht, dass eine Vogelstrauß-Politik sinnvoll ist. Ich habe Mandanten, die haben mir gesagt, wir warten erstmal ab, ob da überhaupt Kunden kommen. Da habe ich mir dann die Rückfrage erlaubt, was machst du denn, wenn die am 15. September kommen? Ja, dann fangen wir an. Das ist meines Erachtens keine gute Lösung. Ich brauche mindestens mal einen Plan, wie ich eine solche Zugangsanfrage beantworte. Und der sollte nicht sein, dann kümmern wir uns. Sondern der muss wenigstens vorsehen, auf welche Daten kann sich das überhaupt beziehen? Kommen wir an diese Daten heran? Haben wir ein Konzept mit den Daten, dann solche Datenzugangsansprüche auch zu gewähren. Und zweitens, wenn die Hersteller auf die Daten angewiesen sind, zum Beispiel für Predictive Maintenance oder für andere Sachen, die sie selber machen, dann muss ich mich damit befassen und muss den Kunden Datenlizenzverträge anbieten. Und da kann ich die hier auch schon besprochene Variante wählen, das irgendwie versuchen, über eine AGB-Änderung ins Kleingedruckte und über das, hier lästige Pflicht zu erledigen, oder ich mache es richtig. Da mag es dann gute Gründe aus Sicht der Hersteller für das eine oder das andere geben, aber damit muss ich mich auf jeden Fall befassen. Das ist die Herstellerseite. Und die andere Seite, Leute, setzt euch mit dem Data Act auseinander. Es gibt genug Informationen, ob genug, weiß ich nicht, aber es gibt jeweils viel Informationen auf den Seiten der EU, auf unseren Seiten, überall dazu, welche Ansprüche es dort gibt. Sprecht doch mal mit euren Data Scientists oder euren Produktleuten, welche Daten hättet ihr denn gerne? Und dann einmal kurz die Fantasie spielen lassen, wenn man sie nicht hat, sollte man vielleicht mal ChatGPT fragen. Der hat manchmal Fantasie und kennt sich in einer bestimmten Branche aus. Welche Daten hätten wir denn gerne? Und dann kann man leicht prüfen, ob man darauf einen Anspruch hat. Und dann ist es sicherlich nicht vermessen, auch vor dem 12. September schon mal bei den Partnern zu fragen. Sagt mal, Leute, wie macht ihr das denn nun, wenn wir jetzt wirklich am 15. September da kommen, was wir jetzt nicht vorhaben? Wir wollen euch da jetzt nicht Anwaltsschreiben schicken und drohen, aber wir sehen, dass die EU dort eine Entscheidung getroffen hat und die finden wir gut. Und da wollen wir jetzt mal sehen, wie ihr damit umgeht, was euer Ansatz ist. Das heißt, das kann ich auch vor dem 12. September schon machen.
Ja, ich würde da auch hinzufügen, zwei Sachen. Das eine ist, und schon mal die Mustervertragsklauseln, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, die gibt es jetzt in einem Entwurf. Die sind eigentlich auch noch nicht ganz finalisiert und nicht ganz offiziell, aber man kann sie schon mal benutzen. Also auch da schon mal ein paar Dinge austesten und sich daran wagen. Das zweite ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Du hast vorhin so mit gemeinsamen Zusammensetzen angedeutet. Ich glaube, sowohl auf der Nutzer- als auch auf der Herstellerseite ist es wichtig, dass man die Verantwortlichkeiten sich mal überlegt, wer ist für dieses Thema verantwortlich. Häufig wird es abgeschoben so in Richtung IT oder was am erfolgsversprechendsten ist und was man jetzt wirklich machen kann, eine kleine Gruppe von interessierten Personen, mit verschiedenen Perspektiven, gerne vor allen Dingen die operative Perspektive, jemanden mit Daten-Know-how und auch gerne die juristische Perspektive mal zusammenholen zum Brainstorming. Das dauert nicht lange. Da kommen richtig gute Ideen mal raus, auf beiden Seiten, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Benutzern, und immer die Frage stellen, du hast es eben so schön gesagt, welche Daten wollen wir denn gerne? Die Frage dürfen sich beide Seiten stellen, auch die Hersteller. Welche Daten sind uns besonders wichtig, um sie weiter zu nutzen? Und wo ist auch die Grenze zum Geschäftsgeheimnis, wo es ja auch einen gewissen Schutz durchaus gibt, der allerdings stark eingeschränkt ist? Das kann man nicht so als pauschal Entschuldigung nutzen, um die Daten nicht rauszugeben. Also das waren meine beiden Ergänzungen noch. Ja, durchaus schon mal vorbereiten auf eigene Nutzung von diesen Musterverträgen, oder den Klauseln. Und das Zweite, intern sich ein paar Individuen zusammensuchen mit komplementären Kompetenzen und das Brainstorming zu den Use Cases starten.
Und da haben wir jetzt wieder die beiden Ansichten, die wir hier, oder die beiden Seiten der Medaille, die wir hier auch ein bisschen zusammenbringen, ne? Eher die Chancenseite, Leute, welche Daten wollen wir denn, was können wir damit machen? Und dann dieses Mustervertragsthema ist natürlich ein Compliance-Thema. Man muss den Data Act nicht in erster Linie mit der Compliance-Brille sehen. Das ist ja nun unser Ansatz hier, dass wir auf die Chancen schauen. Aber es gibt ihn auch als Compliance-Thema. Ja, und auf vor allen Dingen auf Herstellerseite muss man sich damit auch auseinandersetzen und sollte es auch tun, ne? Und ich meine, du hast tolle Beispiele, wo du in solchen kleinen Gruppen mit drin sitzt. Das kann man unternehmensintern machen, wenn man da nicht die richtigen Player oder Personen zu finden scheint, kann man auch mal in die Verbände gucken, oder einfach mal mit Wettbewerbern, mit denen man sowieso über alles Mögliche redet, sprechen, ob es dort Möglichkeiten gibt. Ja, du moderierst ein paar solcher Gruppierungen, und das kann ja auch erstmal ganz informell sein, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was ist denn da drin für uns, für unsere Branche?
Genau. Ja, und damit auch vielleicht nochmal der Ausblick aus unserer Podcast-Perspektive. Wir haben, du sagtest es eingangs, schon 6 tolle Gesprächspartner gehabt. Wir setzen das natürlich fort. Es wird weitere Beiträge geben aus anderen Sektoren oder weiteren Sektoren mit der Perspektive aus der Praxis. Was machen verschiedene Player in der Vorbereitung? Das ist dann nicht aus unserem Munde. Wir stellen da die Fragen und da kommen viele interessante Ansichten, die es sich lohnt, auch anzuhören, wenn in der nächsten Zeit ein paar neue Folgen kommen.
So machen wir das. Das ist ja im Prinzip schon das perfekte Schlusswort, lieber Hubertus. Vielen Dank für die Zeit heute. Man sieht es uns nicht an, aber wir sitzen stehen im gleichen Gebäude, Wand an Wand. Wir wollten uns eigentlich nebeneinander stellen, das hat dann mit dem Video nicht so geklappt. Hat der Freude keinen Abbruch getan. Liebe Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn es um den Data Act geht. Bis bald, vielen Dank, ciao, ciao.
Ciao, ciao. We'll be right back.